Ja, ich möchte euch auch alle noch ganz herzlich begrüßen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich über Insa und Tillmann. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben für euch gebetet und wir staunen über das, was Gott getan hat. Ja, es ist Gnade, dass ja, wir unter dem Schutz des Herrn sein können, trotz allem. Ja, lasst uns jetzt noch mal zusammen kurz beten. Vater, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du der Herr der Herren bist. Dass du der König der Könige bist. Dass du der Schöpfer, dass du der Vollender und auch Vollbringer bist, Jesus. Danke, dass wir dich anbeten dürfen heute und bitte schenke doch, dass wir aus deinem Wort schöpfen. Jesus, rede du zu uns. Schenke doch, dass dein Wort in unsere Herzen dringt. Und da, wo wir vielleicht irgendwie unsere Herzen verstockt haben, da bitten wir dich, dass du unseren Grund des Bodens im Herzen weich machst. Schenke doch, dass wir empfangen, dass wir dein Wort hören. Wir bitten dich, dass du selber zu uns redest. Amen. Ja, wir sind in den letzten Wochen in Hebräer 11 gewesen. Und ich hoffe, dass wir heute Hebräer 11 beenden. Ich möchte nicht zu viel versprechen. Mein Problem ist, dass noch so einige Verse da sind. Und ja, trotzdem denke ich, dass wir hineinsteigen sollen und weitergehen sollen, über dieses wunderbare Thema Glaube, Glauben zu sprechen. Das ist ein Thema, das sehr zentral im christlichen Leben ist. Und der Schreiber, ein Hebräer, der nimmt sich viel Zeit, über dieses Thema so alleine zu sprechen. Es wird viel und sehr oft das Wort Glauben in der Bibel genannt. Aber hier ist der Schreiber des Hebräerbriefes ganz bewusst so rangegangen, dass er dieses Thema mal so ein bisschen aufschlüsselt. Und er macht das, er fängt damit an und er merkt zum Schluss, er schafft es gar nicht, in den Einzelheiten aufzuschlüsseln. Er schafft es gar nicht, die ganzen Glaubenshelden zu nennen. Und es ist unmöglich, die ganzen Glaubenshelden zu nennen. Ich denke, es ist jetzt meine Vorstellung, dass im Himmel nur Glaubenshelden sein werden. Nur die durch Glauben hineingegangen sind. Und über all diese Menschen zu sprechen, das ist unmöglich. Und doch, was er uns hier nennt, ist ein großer Schatz. Ist so eine Öffnung, dass wir sehen können und ein bisschen mehr begreifen, was Glauben bedeutet. Ein bisschen mehr sehen, wie die Perspektive des Glaubens ist. Und ich habe es schon letztes Mal gesagt, der Glaube sieht mehr. Mehr als die Wissenschaft uns darstellen kann. Mehr als wir uns überhaupt vorstellen können. Der Glaube sieht mehr. Der Glaube sieht selbst dann, im Alten Testament, wenn der Schreiber hier sagt, über Abraham spricht, da heißt es, er sah die Stadt, die Gott bereitet hat. Das kann man nicht durch ein Teleskop sehen, diese Stadt, die Gott für uns bereitet hat. Aber der Glaube Abrahams und unser Glaube kann das sehen. Und deswegen ist der Glaube so fundamental für uns Christen, weil der Glaube etwas sieht, was Menschen nicht sehen können. Und der Glaube sich da noch stark verfestigt, Wurzeln hat, wo man denkt, ja, wie kann man das glauben? Aber ja, so ist es. Wir können es. Es ist ein geschenkter Glaube. Es ist ein Glaube, den Gott bei uns wirkt. Aber es ist ein Glaube, der so wichtig ist. Und wir haben schon mit Mose angefangen. Wir hatten uns schon Leute angeschaut wie Abel, wie Henoch, wie Noah. Wir haben einen Sprung gemacht und haben Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef übersprungen, weil wir in den nächsten Mittwochen dahin kommen werden und ich das nicht schon vorwegnehmen wollte. Aber wir haben letztes Mal schon auch Mose angeschaut und haben gesehen, dass die Eltern von Mose geglaubt haben, dass sie, obwohl der König ein Gebot gegeben hatte, dass alle Jungs, die geboren werden, getötet werden sollten, in den Nil geschmissen werden sollten, sie haben diesem Gebot nicht gehorcht. Sie haben dem Gebot Gottes gehorcht. Sie sagten, es ist wichtiger. Sie haben gesehen, dass auf diesem Jungen, der ihnen geschenkt worden ist, das kleine Kind, sie haben in diesem Kind gesehen, wir lesen, dass er schön war. Aber ich glaube, dass sie mehr gesehen. Sie haben nicht nur die Schönheit eines Kindes gesehen. Jedes Kind ist schön. Und wenn die Eltern ein Kind bekommen und wenn andere anschauen, dann oh, das ist so niedlich, so schön. Aber sie haben Gottes Wirken in diesem Kind gesehen. Sie haben gesehen, dass da Gott was hineingelegt hat in dieses Kind. Gott hat in die Kinder was hineingelegt. Und Kinder, die uns in der geistigen Familie geschenkt worden sind, sind Geschenke Gottes, wo Gott was hineingelegt hat. Und die Eltern, aber auch wir alle, wir können gewiss sein, dass Gott Pläne mit den Kindern hat. Und wir dürfen schon von vornherein dafür beten, dass Gottes Pläne vollzogen werden im Leben dieser Kinder. Dass wir uns um diese Kinder kümmern. Und deswegen ist es so absurd zu sehen, dass so viele Kinder getötet werden, mutwillig umgebracht werden, zum Teil schon im Leib der Mutter. Es ist so schade, dass was Gott geschenkt hat, dass das einfach weggemacht wird. Die Eltern von Mose, sie durften diesen Jungen nicht behalten eigentlich. Aber sie haben im Glauben, das lesen wir, dass sie im Glauben das gemacht haben. Sie haben im Glauben das Kind erstmal 3 Monate bei sich zu Hause behalten. Und dann haben sie nach einer Methode gesucht, wie das Kind weiter gerettet werden konnte. Und haben diesen Korb da geflochten, ihn in den Nil gesetzt. Die Kinder sollten in den Nil geschmissen werden. Sie haben einen Korb genommen und das Kind da reingesetzt. Und Gott hat das so geführt, dass die Tochter des Pharao findet dieses Kind. Und ist sofort begeistert, ist sofort voll außer sich und will das Kind behalten und macht dieses Kind, das Kind einer jüdischen Familie, macht dieses Kind zu ihrem Kind. Aber sucht sich Eltern, die für das Kind sorgen können, und das sind dann wirklich die leiblichen Eltern, die es tun dürfen. Und diese Eltern, sie beten weiter für diesen Mose. Und dieser Mose, der wächst auf im Haus des Pharao, wächst auf mit all dem Luxus, der nur erdenklich wäre. Er wächst auf, umhütet und wahrscheinlich mit Wachleuten bewacht und gut ausgebildet, mit den besten Sachen ausgerüstet, die neuesten Kinderspielzeuge gleich bekommen, und dann wurde natürlich eine militärische Karriere angestrebt für einen Pharao oder für ein Kind, die Tochter des Pharao ist, und der wurde bestimmt super gut ausgebildet in allen Weisen und hatte bestimmt die besten Perspektiven für sein Leben mit all dem Luxus der Welt. Er hatte ein super gutes Leben und wahrscheinlich wäre sein Leben auch so weitergegangen, voll im Luxus, voll im Besten Möglichen. vielleicht als General irgendwo, als jemand, der geehrt wird, dessen Name in der Zeitung immer wieder vorkommt. Naja, ich weiß nicht, ob es Zeitungen schon damals gab, Hieroglyphen und die hatten da Steintafeln, ist nicht ganz so einfach. Aber er war bekannt. Jeder wusste, ey, das ist ein Nachkomme von Pharao da vorne. Wenn er so rausgegangen ist aus seinem Haus, die haben sich alle vor ihm verbeugt. Das war die Perspektive seines Lebens. Und wir lesen im Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Das Weigern ist eine aktive Sache. Es ist eine bewusste Sache. Er weigerte sich. Wie das genau abgelaufen ist, das möchte ich vorlesen aus Apostelgeschichte Kapitel 7. Es ist vielleicht für einige merkwürdig, dass ich in die Apostelgeschichte gehe. Natürlich finden wir das auch in den ersten Kapiteln von 2. Mose aufgeschrieben. Aber ich möchte es gerne mal so weitergeben, so wie es Stephanus weitergegeben hat, wie er es aus seiner Erkenntnis gesprochen hat. Und da heißt es ab Vers 20, Apostelgeschichte Kapitel 7, ab Vers 20, da heißt es, in dieser Zeit, es ist eine etwas schon sehr schwierige Zeit für das Volk Israel, es ist eine Zeit, wo schon sehr viel Druck auf das Volk lastet, wo der Pharao ganz bewusst, wie ich schon sagte, versucht, die Israeliten zu dezimieren, dadurch, dass sie ihre Kinder töten sollen, dadurch, dass sie schwere Sklavenarbeit machen mussten, weil der Pharao selber Angst hat, dass das Volk zu groß wird, dass sie eine Bedrohung für ihn und sein Volk sein könnten. Und in dieser Zeit, da wird genau Mose hineingeboren, in dieser Zeit wurde Mose geboren und er war Gott angenehm. Und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Er war mächtig in seinen Worten und Werken, gut ausgebildet. Und er konnte gut reden. Er konnte gut etwas von sich geben. Und er war ja in einer Position, wo es durchaus sein könnte, durch Umstände, dass er der nächste Pharao sein könnte. Die Ägypter, die glaubten, dass der Nil ein göttlicher Fluss ist, und da die Tochter des Pharao ihn dort im Nil gefunden hat, war er ein Geschenk der Götter letztlich. Und so war es durchaus möglich, dass er zum Pharao hinaufsteigen könnte. Er war unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, war mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Also wir sprechen hier von einem Mose, der kein Kind mehr ist, auch kein Jugendlicher, der irgendwie so noch grün hinter den Ohren ist. Nein, er ist schon 40 Jahre alt, in einem Alter, in dem besten Mannesalter, da wo normalerweise die Menschen Karriere machen, da wo normalerweise man nicht mehr der Auszubildende ist, da ist man schon jemand, der auch Erfahrungen hat. Und der von diesen Erfahrungen auch weitergeben kann. Und er ist 40 Jahre alt und es kam in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Das ist eine Sache, die Gott ihm geschenkt hatte. Hat er nicht früher nach seinen Brüdern gesehen? Hat es ihn früher nicht gekümmert? Wir wissen es nicht. Er lebte in einem Palast. Ich reise ja öfter nach Indien. Und es machen viele Menschen Reisen nach Indien. Und ich bin mir sicher, dass man durchaus nach Indien fliegen kann und man kaum etwas von der Armut der Menschen dort mitbekommt. Man kann Urlaub in Indien machen, man kann bestimmte Orte besuchen, die Gruppen sind auch so aufgebaut, dass man dann historische, schöne Werke sieht. Und man bekommt so wenig von dem Leid der Menschen in dem Land mit. Ich kann halt darüber sprechen, weil ich öfter dort gewesen bin und weil einige aus unserer Gemeinde auch schon dort gewesen sind, die es auch bezeugen können. Aber man kann so leben, dass man die Armut oder die Schwierigkeiten, das Leid bestimmter Menschen gar nicht mitbekommt. Ich denke auch, viele Reiche hier bei uns in Deutschland leben in so einer Subkultur, dass sie gar nicht mitbekommen, dass es Obdachlose irgendwo hier in Deutschland gibt. Dass es hier Menschen gibt, die unter der Armutsgrenze leben. Man kann so leben. Und vielleicht war Mose auch in einer Situation, wo er eigentlich nur das Schöne gesehen hat. Er wurde überall hingeführt, wo es easy war, wo alles für ihn vorbereitet war, wo alles schon so gestellt wurde, dass man nicht so das Leid der Israeliten gesehen hat. Den Druck, der auf ihrer Sklavenarbeit lastete. Aber irgendwann hat das Gott auf sein Herz gelegt, als er schon 40 Jahre alt war, dass er auf einmal nach seinen Brüdern sehen, nach den Söhnen Israel sehen wollte. Und wir lesen Vers 24, und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Sie aber verstanden es nicht. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten, und trieb sie zum Frieden, indem er sagte, ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber dem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich als Obersten und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Mose aber floh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling im Land Midian. Das ist so zusammengefasste Geschichte von Mose. Einem reichen Menschen, einem sehr einflussreichen Menschen, der auf einmal seinen Brüder sieht. Und in Hebräer haben wir gelesen, dass er sich weigerte, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Wie das Weigern ausgesehen hat, das haben wir jetzt gerade gelesen. Es war eigentlich mit einem Totschlag, mindestens Totschlag begleitet. Ich habe schon vorhin gesagt, die Glaubenshelden waren nicht immer Menschen, die immer nur vorbildlich gehandelt haben. Mose wollte zwar seinen Brüdern helfen, aber die Art, wie er es versuchte, und er war es bewusst, im Herzen war es ihm bewusst, dass Gott ihn ausersehen hat, das Volk Israel zu befreien. Ich weiß nicht, wie Gott das ihm klar gemacht hat, aber es war ihm bewusst, dass er dieser Mensch, dieser Mann ist, durch den Gott Rettung für das Volk Israel bringen wollte. Nur seine Methode am Anfang, die war grundlegend falsch. Er hat noch vieles nicht begriffen, auch wenn er so gut ausgebildet war. Auch wenn er gut in Worten, gut in Werken war. Er hat immer noch vieles nicht begriffen. Und da musste Gott ihn erstmal dahin bringen. Und der Weg dahin war, dass er erstmal in die Verbannung gehen musste. Mit seiner Weisheit. Er hoffte, dass das Volk Israel verstehen würde. Dadurch, dass er sich da für Menschen einsetzt. Sie haben ihn nicht verstanden. Menschen verstehen oft nicht, wenn Leute ihnen wirklich helfen wollen. Menschen, die im Herzen korrupt sind, verstehen einen Gerechten nicht, der ihnen den Weg zeigen will. Die wollen solche nicht über sich haben, weil sie ihr Ding machen wollen. Dieser Mensch, der dem anderen Unrecht tat, dieser Hebräer, dieser Israelit, der dem anderen Unrecht tat, er wollte nicht sehen, dass da ein Befreier vor ihm steht. Er hat ihn beschuldigt: Willst du mich etwa umbringen, so wie du den Ägypter umgebracht hast? Willst du als Oberster dich aufspielen? Und Mose verstand: Nein, das ist nicht mein Weg. Das wollte ich nicht. Ich wollte der Befreier sein, aber ich wollte nicht als Oberster, als jemand, der andere erschlägt, die anders handeln, als ich es mir vorstelle. Er flieht in die Wüste. Er sagt sich: Ich will nicht mehr zurück. Er flieht in die Wüste. Und jemand, der alles hatte, hat auf einmal gar nichts mehr. Er ist auf einmal ein Fremdling in der Wüste, läuft zu Fuß herum, vorher gerieten auf Pferden wahrscheinlich, oder vielleicht diese Sänfte, getragen werden, vielleicht das. Er hatte die besten Fortbewegungsmöglichkeiten und er flieht zu Fuß in die Wüste und muss dort als Fremdling leben. Wird dort irgendwann mal ein Hirte, ein Beruf von Ägyptern verachtet. Er wird wirklich ganz nach unten gebracht. Das war der Weg Gottes mit ihm. Und dort in der Wüste, dort lernt er, Gott zu vertrauen und der Leiter zu sein, wie Gott ihn haben wollte. Aber wir lesen hier, dass durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß war, einen Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Ich habe schon das letzte Mal darüber gesprochen. Er hat eine ganz klare Entscheidung getroffen. Er musste eine Entscheidung treffen. Wir alle, wir treffen Entscheidungen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und da, gerade wenn es darum geht, in die Ewigkeit hineinzukommen, dann müssen wir Entscheidungen treffen. Und wenn wir sagen, wir treffen keine Entscheidung, so treffen wir doch eine Entscheidung. Und zwar die falsche Entscheidung. Wir treffen Entscheidungen. Und Mose hat eine Entscheidung getroffen, dass er lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt werden wollte, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Als die Vergnügen dieser Welt zu haben. Über Sünde spricht man heute nicht gerne. Es ist ein Wort, das man lieber wegschweigen möchte. Aber die Bibel spricht davon. Und hier lesen wir von einem Mose, der sagt: Ich will lieber geplagt werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Und das ist interessant, den zeitlichen Genuss der Sünde. Sünde ist begrenzt. Oder der Genuss, der sündliche Genuss ist begrenzt. Er ist zeitlich begrenzt. Und spätestens mit dem Tod ist dieser Zeitraum zu Ende. Und Mose sagte: Diese kurze Zeit in dem Genuss der Sünde zu verbringen, ist es nicht wert. Ich leide lieber mit dem Volk Gottes hier, weil er weiter im Glauben gesehen hat. Gott musste Mose erstmal überzeugen, dass er zu dem Volk Israel zurückkehren sollte. Und das war nicht einfach. Wir kennen die Geschichte mit dem brennenden Busch, die kennen schon sogar Kinder wahrscheinlich. Aber Gott musste Mose überzeugen, dass er diese Person ist. Er hatte sich nämlich selber abgeschrieben als denjenigen, den Gott gebrauchen würde. Er hat sich nicht mehr als diesen gesehen. Und jetzt auf einmal sendet Gott ihn und er sagt, ich bin bereit, nicht auf den Thron zu gehen. Ich bin bereit, mit meinem Volk, mit dem Volk Gottes zu leiden. Und als er da vor dem Pharao erscheint, das war nicht einfach. Wir wissen, wie oft er dann rausgeschmissen worden ist, wie oft der Pharao seine Meinung geändert hat, wie oft er ihn zu sich gerufen hat und gesagt, ja, bete für uns, dass diese Plage aufhört. Und letztlich dann doch wieder der Pharao sein eigenes Ding gemacht hat. Und das Volk Israel, das stand da und sagt, ja, und wie sieht es denn mit uns aus? Wir kriegen noch mehr Ärger durch dich. Wir kriegen noch mehr Arbeit. Bist du wirklich diese Person, der uns herausführen soll? Bist du dieser Mensch? Wir können es kaum sehen. Und doch wahrscheinlich hat Mose gedacht, ich kann es kaum glauben. Es ist so schwer. Es ist so hart, mit dem Volk Gottes zu kämpfen und gegen den Pharao zu kämpfen. Es ist so hart, diesen Weg zu gehen. Aber er sagt, ich gehe lieber diesen Weg. Und das heißt dann weiter, indem er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Er hat etwas gesehen, was die Menschen nicht gesehen haben. Er hat etwas in der Ferne gesehen. Und er wusste, dafür lohnt es sich zu leben. Dafür lohnt es sich zu leiden. Dafür lohnt es sich, alles abzugeben. Die Belohnung, die ist größer. Und wir lesen hier über die Schmach Christi. Über im Alten Testament, wo Christus noch, es dauerte noch 1500 Jahre, bis Jesus geboren worden ist. Aber Christus ist ja der Gesalbte. Und er hat in der Zukunft gesehen, da passiert noch was. Er konnte sich diese Zukunft nicht genau ausmalen, aber er wusste, da wird noch was passieren. Wir sind das auserwählte Volk. Wir sind das Volk, das Gott herausgezogen hat und sich als ein besonderes Volk gemacht hat. Und auch wenn das Volk nicht besonders ausgesehen hat, das Volk, das dreckig war, das zermürbt von Arbeit war, aber er hat die Belohnung gesehen. Er hat weiter gesehen. Und er war bereit, die Schmach des Christus für größeren Reichtum zu halten als alle Schätze Ägyptens, die er kannte. Er wusste, was angenehmes Leben ist. Er kannte die Schätze Ägyptens. Und er wusste auch, wie angenehm es sich dort leben lässt. Aber er sagt nein. Im Vergleich auf das, was kommen wird, im Vergleich auf die Belohnung, will ich lieber leiden, die Schmach Christi auf mich nehmen. Und wir lesen weiter. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Wieder so ein Schritt des Glaubens. Er sieht den Unsichtbaren. Er sieht den einen, der mit ihm geht. Er geht da zu dem Pharao, zu dem König hin. Er sagt, lass mein Volk ziehen. Und dieser Pharao sagt, wer bist du? Wieso kannst du sowas überhaupt sagen? Und Mose wusste, Gott ist mit mir. Deswegen konnte er zum Pharao gehen. Deswegen konnte er diesen Mut haben, da zu erscheinen, der Pharao, der wirklich Macht hatte, der sagen könnte, hier, bringt diesen Typen um. Aber er fütterte die Wut des Pharao nicht. Die Wut des Königs war für ihn nicht von der Größe, dass er da Angst haben müsste, weil er den Unsichtbaren gesehen hat. Und er wusste, wenn Gott mich sendet, auch wenn ich es nicht verstehe, ich gehe und ich spreche und Gott wird handeln. Der Unsichtbare ist neben mir. Wisst ihr, das dürfen wir alle im Bewusstsein haben. Gott ist uns niemals ferne. Er ist bei uns. Alle Tage, sagt Jesus, bin ich bei euch. Bis an der Weltende. Ich bin bei euch. Ich werde euch nicht verlassen. Ich werde euch nicht alleine lassen in den Schwierigkeiten, in denen ihr vielleicht oder in die ihr hineinkommen werdet. Ich werde euch nicht alleine lassen. Ich bin neben euch. Ich bin der Unsichtbare bei euch. Ich bin derjenige, der in eurem Herzen wohnt. Und ich werde für euch streiten. Ich muss weitermachen. Wir lesen dann weiter. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreifung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Das waren alles Schritte des Glaubens. Das waren Schritte, die Mose nicht von sich alleine tun konnte. Das waren Schritte, die er im Glauben tun musste. Weil das, was er angekündigt hat, das würde ja erst kommen. Das sind ja Sachen, die ja, als er gesprochen hat, noch nicht da waren. Er musste im Glauben reden. Und gerade bei der letzten Plage musste jeder, der diesen Verderber nicht in seinem Haus haben wollte, musste eine bestimmte Sache tun. Und zwar musste er ein Lamm nehmen, dieses Lamm schlachten. Das ist eine blutige Geschichte. Und nicht nur das Lamm schlachten, sondern mit einem Ösopfstrauß die den Querbalken und die Pfosten bestreichen. Die mussten auf ihren Häusern mit dem Blut bestimmte Zeichen machen, bestreichen mussten sie. Keine angenehme Geschichte. Eine Sache, die man nicht unbedingt so gerne tut. Und eine Sache, die man im Glauben tut. Eine Sache, wo man noch nicht wusste, was passieren wird. Und wahrscheinlich gab es Hunderte, die vorbeigekommen sind und gesagt haben, was macht ihr da? Das soll euch bewahren? Das bisschen Blut hier, das soll euch bewahren? Vielleicht wurden sie ausgelacht, ich weiß es nicht. Vielleicht wurden sie verspottet. So wie Noah verspottet worden ist, ausgelacht worden ist. 120 Jahre lang. Aber im Glauben haben sie das gemacht. Und dann kam dieser Tag, als auf einmal in all den Häusern, wo das Blut nicht angewendet worden war, plötzlich Tote waren. Der Erstgeburt war tot. Beim Pharao bis zu dem kleinsten Sklavenfamilien. Der Erstgeburt war tot, wo das Blut nicht angestrichen worden war. In dem Blut war die Heilung. Und wiederum so ein Zeichen auf Jesus hin. Im Blut Christi haben wir Erlösung, weil er sein Blut für uns vergossen hat. Deswegen haben wir den Schutz. Deswegen sind wir bewahrt. Und da war es dieses Lamm, das geschlachtet worden war, in all den Familien. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie über trockenes Land, während die Ägypter als sie es versuchten, verschlungen wurden. Ja, es war auch ein Schritt des Glaubens. Man konnte natürlich sagen, ja, welche andere Wahl hatten sie? Der Pharao mit seinen Streitwagen auf sie zukommend und vor sich das Meer, das unüberwindbare Meer, nicht knietief, wie einige versuchten, das einfach mal so deutlich zu machen. Das war schon Wasser. Ja, da ist die ganze Armee des Pharao umgekommen letztlich danach. Im Glauben mussten sie diesen Schritt dort hinein machen. Da, und ich stelle mir vor, es war nicht so, dass da viele Kilometer weit das Wasser stand von ihnen ab und sie so richtig kaum das sehen konnten, dass da Wasser ist. Und vor ihnen war das nur noch so trockene Erde. Vielleicht haben sie die Wasserwände so neben sich gesehen, wie sie da stehen, auf beiden Seiten. Und sie gehen da durch, im Glauben. Die Ägypter haben gedacht, wenn die das können, können wir es auch. Hat nicht ganz funktioniert. Der Glaube alleine ist nicht ausreichend. Es muss der Glaube so sein, wie Gott ihn haben wollte. Und Gott wollte sein Volk dort durchbringen. Und Pharao eben nicht. Wir könnten sagen, ja, ist es doch so ungerecht. Aber was Pharao tun wollte, was Pharao getan hatte, das war auch sehr ungerecht. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und ja, die Ägypter wurden verschlungen. Wir gehen weiter. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Und ich mache noch einen Vers weiter, weil das sehr eng zusammenhängt. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Das Volk Gottes durfte in das verheißene Land eingehen. Mose durfte es nicht, das Volk Gottes durfte es aber. Und wiederum durch Gottes Wunder wurde der Jordan trockengelegt. Und das Volk konnte dann durch den Jordan durch, das große Volk, und kommen da zu der ersten Stadt. Eine stark befestigte Stadt. In der damaligen Zeit eine wirklich große Stadt. Das war so die Stadt im Einfallskorridor des Volkes Israel. Die sind da reingekommen. Und ja, sie interessieren sich, ja, was ist das für eine Stadt? Und wahrscheinlich haben sie auch gedacht bei sich selbst, lass uns mal diese Stadt erkundigen, ob wir sie einnehmen können. Und die Kundschafter, die sind dann hinein in die Stadt und sind direkt bei dieser Frau, die ja einen sehr anrüchigen Beruf hatte, angekommen. Wir kamen zu Rahab, einer Hure. Ich habe mir überlegt, wieso kamen sie gerade da zu dieser Frau? Vielleicht, ich kenne das Steintorviertel nicht besonders gut. Ich wurde einmal in Indien so durch das Rotlichtviertel geführt. Man wollte es mir zeigen. Und am Abend oder schon ziemlich spät am Abend. Und das war schon eine sehr komische Atmosphäre dort. Die Frauen, die kamen so zu und haben angefasst und haben gesagt, hier, komm zu mir, komm zu mir. Schon eine Sache, die nicht einfach ist. Ich mag abends auch nicht von hier irgendwie über diese Herrscherstraße gehen, weil auch da stehen Frauen und sprechen, quatschen einen an. Und wahrscheinlich war diese Frau, diese Rahab, am Tor von Jericho gewesen und versuchte halt Kunden zu finden. Und da kamen diese zwei Fremde und sie hat sie angequatscht. Vielleicht, so kann ich mir vorstellen. Und sie kamen dann mit zu ihr in das Haus. Ich weiß nicht, wie gut Rahab ausgebildet war. Ich weiß nicht, wie gut sie sich auskannte. Auf jeden Fall wissen wir bestimmte Sachen über sie. Wir wissen, dass dieser Auszug aus dem Ägypten bei den Leuten nicht vorbeigegangen ist. Auch wenn es damals kein Internet gegeben hat und keine Telefone, mobile Telefone, dass man schnell telefonieren könnte. Die Nachricht ist da angekommen, dass ein Volk aus Ägypten ausgezogen ist, durch das Rote Meer gegangen ist. Die Nachricht ist angekommen. Und die Leute wussten über dieses Volk. Sie wussten auch über die Kämpfe, die sie jenseits des Jordan hatten. Und sie wussten, dass sie dort Völker besiegt hatten, die größer waren, die stärker waren, die vielleicht bei ihnen als starke Völker bekannt waren. Sie haben das mitbekommen. Und sie hatten auch Angst. Und jetzt kommen diese Menschen nach Jericho hinein. Und Rahab, sie weiß von diesem Volk Israel. Und diese Frau, sie glaubt. Rahab war eine Sünderin. Sie war jetzt nicht die Person, mit der sich Gläubige so auseinandersetzen würden, eher sie meiden würden. Rahab wird uns ein paar Mal genannt in der Bibel. In Jakobus wird sie als Hure genannt. Hier wird sie als Hure genannt. Und auch in dem Buch Josua wird sie als Hure genannt. Was war ihr Beruf demzufolge? Sie war Hure. Sie wurde so genannt. Sie wird überall so genannt. Das war ihr Beruf. Sie war eine Sünderin. Vor Jesus wurde auch mal eine Hure gebracht, die gerade im Ehebruch ertappt worden ist. Man wollte sie steinigen. Sie war jetzt keine reine Person. Moralisch war sie nicht einwandfrei. Aber die Bibel sagt, dass wir alle gesündigt haben. Rahab war eine Sünderin. Ja, das stimmt. Aber sind wir das nicht auch? Können wir sagen, ich kann den ersten Stein werfen? Können wir das von uns behaupten? Als Jesus das den Leuten dort sagte, sind sie alle verschwunden, weil keiner den ersten Stein werfen wollte, weil jeder merkte, er ist schuldig irgendwo. Wir sind alle schuldig. Wir haben alle gesündigt. Wir alle sind von unserem Stand nicht wert, dieser Herrlichkeit Gottes. Durch Gnade sind wir gerettet. Das sagt uns das Wort immer wieder. Durch Glauben, durch Gnade sind wir gerettet. Und Rahab war eine Sünderin. Und wahrscheinlich wusste sie, dass sie nichts Gutes vorweisen konnte. Und Rahab gehörte nicht zum Volk Israel. Rahab gehörte zu dem Volk, das unter der Verurteilung Gottes eigentlich stand. Gottes Gericht wird über diese Welt kommen. Und ja, es ist wichtig, dass die Menschen gerettet werden. Und bei Rahab sehen wir, wie das geschehen ist. Sie wusste, dass sie unter dem Gericht steht. Aber sie hat geglaubt. Sie hörte das Wort Gottes. Sie hörte über das Volk Israel. Und sie hat das geglaubt, was sie dort über das Volk Israel gehört hat. Und sie wusste über den Herrn. Wir lesen das jetzt nicht, weil wir keine Zeit haben. Aber sie wusste über den Herrn. Interessant, dass sie über den Herrn wusste, die sie doch in einem Heidenland lebte. Sie hat sich darüber Gedanken gemacht, sie hat sich informiert. Ihr wurde das Herz geöffnet. Und es war kein Zufall, dass diese Kundschafter genau bei ihr angeklopft haben. Das war Gottes Führung gewesen. Und Rahab glaubte den Worten des Herrn. Und sie sagt zu diesen Kundschaftern: Ich habe euch beschützt, der König von Jericho versuchte ja, die zu fangen, versuchte ja, sie abzufangen. Und sie hat ihn sogar belogen und sie hat gesagt: Ich habe euch bewahrt. Und sie hat im Glauben gesagt: Wenn diese Stadt zerstört wird, dann, dass wir doch bewahrt werden. Und zwar als ganze Familie. Und das zeugt davon, dass Rahab das ihren Eltern weitergesagt hat, ihren Geschwistern weitergesagt hat: Leute, es kommt ein Gericht. Aber wenn ihr zu mir kommt, mir wurde versprochen, dass alle, die bei mir im Haus sind, die werden gerettet werden. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber ich habe ein Zeichen bekommen, was ich da an mein Fenster hinhängen werde. Und ich weiß, ich werde gerettet werden. Der Glaube der Rahab. Und sie versuchte, wie gesagt, das ihren Verwandten weiterzugeben, was unter Umständen als Verrat bezeichnet werden könnte. Der König versuchte, dagegen zu arbeiten, und sie versucht, über den Herrn zu sprechen und die Leute zu sich in ihr Zuhause einzuladen. Hätte jemand das dem König gesagt, hätte Rahab wahrscheinlich nicht diese Errettung überlebt. Aber sie war ganz bewusst dessen, dass sie das weitergeben muss. Wir müssen das Evangelium hinaustragen. Wir müssen es weitersagen. Wir müssen die Menschen warnen. Wir müssen klar mit den Menschen reden. Es kommt ein Gericht auf uns zu. Es kommt aber auch noch was viel Besseres auf uns drauf zu. Für uns, die wir glauben, die wir genauso im Glauben leben, wir haben und sehen diese Belohnung, die vor uns liegt. Und Rahab hat im Glauben gehandelt, hat im Glauben Leute eingeladen, hat im Glauben dieses Zeichen aus ihrem Fenster gehängt. Und Rahab hat das dann erfahren, als dann die Israeliten im Glauben um diese Stadt herumgingen. Oft fragen wir uns: 7 Tage lang gehen sie da um die Stadt herum. Welchen Sinn macht das? Warum machen sie das? Und ich denke, es ist eine Gnadenbotschaft an die Leute in Jericho. Die gehen um diese Stadt herum und sagen: Das Gericht wird kommen. Kommt heraus aus dieser Stadt. Macht auch ihr den Schritt des Glaubens und kommt heraus. Aber sie halten ihre Stadt verriegelt. Die Mauern, ich habe ein bisschen so nachgeschaut, die Mauern waren zwischen 9 und 10 Metern hoch und waren auch über 3 Meter dick. Das sind dicke Mauern. Da muss man schon arbeiten. Und viele behaupten ja, ja, die Israeliten haben am 7. Tag viel Krach gemacht und dieser Laut hat die Mauern zum Wanken gebracht. Es waren 3 Meter dicke Mauern. Man kann es vielleicht durch lauten Ton in der Höhe Fenster zum Platzen bringen oder irgendwelche Gläser sprengen. Aber das Jauchzen und die Trompeten, die waren das nicht, die durch Schall diese Mauern zerbrochen haben. Das war Gott. Aber 7 Tage haben sie Gnade und Gott zeigt ihnen, passt auf, das Gericht kommt. Und die achten nicht darauf. Die halten sich versperrt. Sie haben Angst vor dem Volk. Aber sie denken, unsere Stadt ist stark genug. Und ja, sie wäre wahrscheinlich stark genug, wenn es nur menschliche Kraft wäre. Wenn sie nur menschlich, was weiß ich, handeln müssten und welche Leitern aufstellen und kämpfen müssten. Aber Gott hat für sie gewirkt. Und zwar im Glauben fielen die Mauern Jerichos. Nicht, weil sie etwas groß getan haben. Sie haben nur Gott gepriesen und haben laut gejauchzt. Und Gott hat gehandelt. Und die Mauern sind niedergegangen. Und jetzt, interessanterweise sind die Mauern niedergefallen. Nur da, wo Rahab wohnte, da blieb alles heile. Gott hat das bewahrt. Was für einen Glauben hat diese Frau gehabt und wie hat Gott sich diesem Glauben gestellt? Sie wurde gerettet und die ganze Familie wurde gerettet. Und wisst ihr, Rahab war die Urahnin von Jesus. Diese Hure, auch von David. Diese Frau, die ja so einen schlechten Ruf hatte. Sie wurde dann die Urgroßmutter, glaube ich, oder dreimal Urgroßmutter, ich weiß es nicht genau, von David. Und Jesus stammt aus der Linie Davids. Und das können wir in Matthäus 1, glaube ich, Vers 5 lesen. Eine Frau, die Glauben hatte, die so wenig von Gott wusste, die wahrscheinlich keine theologische Ausbildung irgendwie hatte. Sie glaubte aber ganz praktisch Gott. Sie sagte, ja, was Gott gesagt hat durch diese Kundschafter, das wird stattfinden. Ich glaube und ich möchte gerettet werden. Ich möchte alles tun, damit ich gerettet werde. Und sie sagt, bitte rettet mich. Und sie wurde gerettet. Und jetzt sagt der Schreiber hier, und was soll ich noch sagen? Mir die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Mir geht das genauso. Die Zeit fehlt uns einfach, über das alles zu hören. Aber es sind Menschen, die im Glauben gehandelt haben. Menschen der Vergangenheit, die durch Glauben Sachen gemacht haben. Und zwar, was haben sie durch Glauben gemacht? Wir lesen hier Vers 33, die durch Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Das ist alles durch diese Menschen des Glaubens geschehen. Und ja, er hat den Daniel nicht erwähnt. Er hat ja auch diese 3 Freunde von Daniel nicht erwähnt, die in den feurigen Ofen geworfen worden sind und des Feuers Kraft entgingen, der Löwenrachen versperrten. Ist gar nicht genannt hier der Daniel, aber der hat es ja erlebt. Das sind Zeugnisse der Vergangenheit. Es sind so viele Zeugnisse, die in einer starken Sache wirkten, durch den Glauben. Nicht, weil David so stark war, konnte er Goliath bezwingen. Er konnte noch nicht mal die Rüstung tragen, die Saul ihm angeboten hatte. Er sagte, nee, das ist mir viel zu unbequem. Ich gehe in der Kraft des Herrn. Ich suche mir nur ein paar Steine raus und lasse den Herrn den Stein führen. Es war nicht Davids Kraft, die den Goliath besiegt hat. Es war Gott. Und sein Glaube, dass dieser Heide nicht das Volk Gottes verspotten durfte und den Herrn schmähen durfte. Deswegen hat er gewonnen. Deswegen konnte er auch dem Saul die ganze Zeit entgehen. Und wir lesen weiter. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Wow! Andere aber wurden, und das ist jetzt die andere Seite des Lebens, durch Glauben, im Glauben. Die andere Seite. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Es ist schön, wenn wir Zeugnisse hören, wie Insa heute uns berichtet hat, wie Gott ihr geholfen hat, wie er sie wiederherstellt. Aber es ist nicht immer so. Einige, die wurden gefoltert, weil sie die Befreiung nicht annehmen wollten. Ich weiß von Christen in Russland, noch damals in den 80ern, die auch gefoltert worden ist. Ich selber komme aus einem Dorf, wo einem, der die Bibel lesen konnte, er hatte kein Theologiestudium, er konnte gerade mal die Bibel lesen und hat angefangen, Gottesdienste durchzuführen in dem Dorf, wo ich geboren bin. Und man hat ihm gesagt, wenn du weitermachst, wirst du ins Gefängnis kommen. Und er hat damit aufgehört. Ich will ihn jetzt nicht beschuldigen. Ich will nicht irgendwie jetzt sagen, ey, wie konntest du nur? Die Last war groß. Er hat eine Familie gehabt mit vielen Kindern. Und wenn er ins Gefängnis kommt, und ich habe mit Leuten gesprochen, die Familie hatten und ins Gefängnis gegangen sind, weil sie gesagt haben, es ist mir wichtiger, Jesus zu gehorchen, als den Glauben abzusagen. Es war keine große Sache. Man musste nur sagen, ich werde jetzt ruhig sein. Ich werde nicht mehr das Evangelium weitertragen. Aber die haben gesagt, wir wollen das Zeugnis Christi weitertragen. Ich habe das letzte Mal von John Bunyan gesprochen. Da kam halt jemand von der Obrigkeit zu ihm und haben ihm gesagt, ey John, wenn wir dich jetzt gleich loslassen würden, was würdest du dann machen? Und er sagte, ich würde gleich wieder hingehen und das Evangelium den Verlorenen predigen. Dann ist er 12 Jahre im Gefängnis geblieben, weil er nicht bereit war, zu schweigen über das Evangelium. Und hier heißt es, die wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Sie haben auch weiter gesehen und sie wussten, wir werden auferstehen. Ja, es tut weh. Es ist nicht einfach. Aber, und liebe Geschwister, in unserer Zeit werden auch Geschwister geplagt, gefoltert, weil sie Christen sind, weil sie an Jesus glauben und weil sie ihm folgen. Diese kurze Zeit des Leidens ist nichts im Vergleich auf die bessere Auferstehung. Und das möchte ich erlangen. Und wir können jetzt über Apostel Paulus sprechen, ich habe nicht die Zeit darüber, wie er darüber gedacht hat, wie er geschlagen worden ist, aber er sagt, liebe Leute, ich möchte gerne beim Herrn sein. Oh, ich sehne mich so sehr, da bei dem Herrn zu sein. Aber um euretwillen bin ich auch bereit, hier zu bleiben. Ich möchte nach Hause. Und wenn es auch, ja, und er ist durch den Tod gegangen. Durch einen Märtyrertod. Aber die Geschwister waren nicht bereit, das abzusagen. Wir lesen weiter. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht. Dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, also der billigsten Bekleidung, die man haben konnte, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie waren bereit, diesen Weg zu gehen. Durch Schwierigkeiten zu gehen, durch Gefängnis zu gehen, durch den Tod zu gehen. Sie waren bereit, durch das Tal der Todesschatten zu gehen. Und ich bin mir sicher, sie sind da gegangen, wissend, der Herr ist mit uns. Sie wussten, dass dein Tisch im Angesicht der Feinde bereitet ist für sie. Und wenn sie da durchschreiten durch dieses Tal, da erwartet sie eine Herrlichkeit. Und sie sagen, da gehen wir diesen Weg. Und so schön der Vers 38. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Die Welt war ihrer nicht wert. Sie waren so herrlich vor dem Herrn. Sie lebten mit dem Herrn. Und diese Welt, die so korrupt und dreckig ist, sie war ihrer nicht wert. Wir leben in einer Welt, die dreckig und korrupt ist. Eine Welt, die nicht hören will, die absichtlich nicht hören will. Das hatte ich nicht gesagt bei Rahab. Da hieß es, mit den Ungehorsamen, sie kam nicht mit den Ungehorsamen um. Das war das Problem der Leute in Jericho. Sie waren ungehorsam. Die Menschen in unserer Zeit sind ungehorsam. Sie stellen sich gegen Gott. Sie rebellieren gegen Gott. Absichtlich. Sie wollen nicht Gott über sie Herr sein lassen und sagen nein. Ich will selber für mich stehen. Ich möchte nicht, dass jemand am Kreuz für mich gestorben ist. Ich schaffe das alleine. Gott soll nicht über mich herrschen. Ich möchte mich nicht unter die Herrschaft Gottes stellen. Sie, deren die Welt nicht wert war. Und wir lesen jetzt die letzten zwei Verse. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns verlendet würden. Sie warten genauso wie wir auf die Vollendung, auf diese Zeit, wo ein neues Jerusalem da sein wird. Sie sollten nicht vor uns dort hineingehen. Wir werden zusammen mit diesen Helden des Glaubens des Alten Testamentes und den Helden des Glaubens des Neuen Testamentes, wir werden zusammen in die Herrlichkeit eingehen. Wenn Jesus wiederkommt, wenn wir zusammen dort mit Jesus feiern, nicht sie ohne uns, aber auch nicht wir ohne sie. Wir werden zusammen feiern. Und das liegt vor uns. Und im Glauben dürfen wir das heute annehmen. Im Glauben dürfen wir genau das, was damals die Geschwister erlebt haben, auch erleben. Wir dürfen im Glauben schauen und wir werden Jesus sehen. Wir dürfen im Glauben Jesus sehen. Wir dürfen im Glauben das neue Heim für uns sehen. Die Herrlichkeit, die er für uns vorbereitet hat. Aber vor allen Dingen, ihn dort zu sehen. Unseren Vater. Und den Sohn und den Heiligen Geist, die Gottheit zu sehen, mit ihm zusammen zu sein, alle Zeit. Und das ist eine Perspektive, für die es sich zu leben lohnt, für die es sich zu sterben lohnt. Amen. Vater, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du zu uns durch diese Glaubenshelden redest. dass du es uns deutlich machst und dass du uns zeigst, dass wir diese gleiche Perspektive haben. Und Herr, wir möchten im Glauben Schritte gehen. Jesus, und da, wo unser Glaube schwach ist, bitten wir dich, dass du unseren Glauben stark machst, dass du unseren Glauben machst wie ein Senfkorn, der Berge versetzt, der Städte einreißt, Mauern einreißt. Jesus, wir bitten dich, dass du uns diesen Glauben schenkst. Und wir bitten dich um Vergebung, dass wir oft so menschlich denken, obwohl du uns so etwas Herrliches hier durch dein Wort anbietest. Jesus, hilf uns, dass wir mehr im Glauben leben, dass wir mehr Schritte des Glaubens wagen und gehen. Bitte schenke doch, dass wir auch so sind wie diese Glaubenshelden, die uns beschrieben worden sind, die die Bibel nicht so in der Weise hatten, wie wir sie haben. Jesus, danke, dass wir so viel lernen dürfen und danke, dass du zu uns auch heute sprichst und uns verändern möchtest. O Herr, mache du uns mehr so wie du. Schenke uns, dass wir so leben, dass dein Leben in unserem Leben schon jetzt zur Vollendung kommt, weil du in uns wirkst und weil wir im Glauben dich wirken lassen. Amen.